Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Carsten. Ja, da sind wir mal wieder. Die Woche war schnell rum und ich habe ehrlich gesagt gar nicht so gute Laune, denn ich bin ja praktisch seit gestern arbeitslos. Also heute haben wir Dienstag, der Tag, an dem wir diese Aufnahme machen, und gestern musste ich ja mein Studio schließen. Das heißt, die einzige Arbeit, die ich jetzt noch habe, ist praktisch der Podcast mit Carsten.
Ja, beschissen.
Ja, so ist das. Was willst du machen? Aber gut. Aber ja. Kein Trübsalblasen, müssen wir so akzeptieren. Schwierige Zeiten, aber halt ärgerlich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, das ist jetzt echt ein schwieriger Start, Matthias, in die Episode.
Ja, habe ich dir gleich das Feuer weggenommen. Aber jetzt kann ich ja was Positives sagen. Mein Kampfsporttraining zum Beispiel geht weiter. Das mache ich online, auch mit meinen Kindern. So kann ich zumindest ein bisschen den Kontakt zu denen halten. Und ja, ist nicht vergleichbar mit dem Training, wenn man sich wirklich trifft und mit den Menschen zusammenarbeiten kann. Aber es ist eine Alternative und wie gesagt, ich halte zumindest den Kontakt zu meinen Kampfsportlern.
Ja, das freut mich doch zu hören. Thema Kampfsport, ich würde sagen, kommen wir auch zum vergangenen UFC-Event. Und zwar, ja, Anderson Silva versus Uriah Hall. Ja, Matthias, Anderson Silva, das war's wohl, oder?
Ja, langsam geht die Geschichte zu Ende und auf der einen Seite freut es mich natürlich, weil ich mir einfach denke, der Mann hat jetzt lang genug gekämpft. Der ist mittlerweile 45 oder 46 Jahre alt. Und da ist es, glaube ich, an der Zeit, als Fighter irgendwann mal dann doch in Rente zu gehen. Der hat ja eine wirklich sehr lange Karriere hinter sich, eine extrem erfolgreiche Karriere hinter sich. Und mir tut es dann immer im Herzen so ein bisschen weh, wenn man so Legenden, er ist ja definitiv eine Legende in dem Sport, wenn man so Leute dann verlieren sieht. So wie ich mich drauf freue, wenn er kämpft, so traurig bin ich dann, wenn ich sehe, wie er verliert. Und die letzten Kämpfe waren halt schon mit einigen Niederlagen geprägt. Und das will man natürlich auch nicht. Will man seinen Hero nicht so untergehen sehen. Das tut einem dann einfach in der Seele weh. Und ich denke, jetzt wird es wirklich Zeit. Die letzten Kämpfe hat er fast überwiegend alle verloren. Jetzt wird es wirklich mal Zeit, dass er sagt, okay, komm her, das soll es gewesen sein. Ich denke, das ist besser so, damit wir ihn als den Champion in Erinnerung behalten, wie er damals war. Ich meine, er hat eine Siegesserie gehabt. Wahnsinn, wie oft er seinen Titel verteidigt hat und wie der seine Leute dominiert hat, die mit ihm in den Käfig gestiegen sind. Dann kam irgendwann, jeder wird sich daran erinnern können, der legendäre Kampf gegen Chris Weidman, der jetzt mittlerweile auch nicht mehr so richtig was reißen tut in der UFC, wo er dann zweimal verloren hat. Und ich glaube, die zweite Niederlage, da kann sich jeder dran erinnern, an diese Horrorbilder, als sich Anderson Silva das Schienen- und Wadenbein gebrochen hat. Das sah schon übel aus. Da guckt man schon mit so einem Schrecken und Schlucken dann darauf in die Zeitlupenaufnahme und sieht, wie das Bein da so rumschlackert. Also ja, war schon eine traurige Sache. Und nach dieser Verletzung ist er eigentlich nie wieder so richtig zurückgekommen, oder?
Ja, das stimmt. Man sieht es ja auch an seinem Rekord. Ich glaube, seit ja in 8 Kämpfen 6 Siege, eine Niederlage und ein No-Contest. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich fand ihn gar nicht mal so schlecht gegen Uriah Hall. Zumindest die ersten 2 Runden. Dritte Runde und dann natürlich auch die 4. Runde ist eine andere Geschichte. Aber Anderson Silva hatte seine Momente in diesem Fight. Er sah jetzt nicht unfassbar schlecht aus oder sowas, sondern ja, man hat schon gesehen, der fühlt sich da gerade wohl, finde ich.
Definitiv. Also er sah jetzt nicht aus, als hätte er es jetzt komplett verlernt oder so, um Gottes Willen. Und auch in den vorangegangenen Kämpfen, er hat ja gegen Israel Adesanya gekämpft, den amtierenden Champion, da sah er auch nicht so schlecht aus. Er hat gegen Daniel Cormier gekämpft, auch ein ehemaliger Champion. Er hat gegen Michael Bisping gekämpft, der Kampf war auch ein guter Kampf von ihm. Aber es reicht dann in letzter Konsequenz halt dann doch nicht, um diese Kämpfe zu gewinnen. Und er strahlt halt auch einfach nicht mehr diese Gefahr aus, diesen Mythos, den er früher mal hatte. zu Zeiten von Kämpfen mit Chael Sonnen oder Vitor Belfort oder Forrest Griffin. Also es waren ja wirklich legendäre Kämpfe. Das ist halt einfach nicht mehr so da. Aber du hast es schon richtig gesagt, er sieht nicht schlecht aus. Er gibt immer noch eine gute Figur ab. Aber wie lang willst du das noch so weiterziehen? Wie oft hintereinander willst du noch verlieren? Dann möchte ich lieber, dass er aufhört zu kämpfen und sagt, komm her, jetzt ist gut.
Ich glaube ja tatsächlich, dass er gar nicht aufhören wird, sondern es war nur sein letzter UFC-Kampf. Nicht sein letzter MMA-Fight. Und ich bin mir sicher, Bellator hat da den einen oder anderen Kämpfer, gegen den er antreten könnte. Also ohne Scheiß. Ich glaube, Anderson Silva wird nochmal bei Bellator kämpfen.
Ganz ehrlich, ich denke das Gleiche. Er hat für mich noch nicht so den Eindruck gemacht, als würde er jetzt wirklich sagen wollen, das war mein letzter Kampf. Also ich habe schon das Gefühl, dass er vielleicht doch noch den einen oder anderen Kampf macht. Und klar, Bellator wäre dann die Option. Bellator ist ja, so wie du das immer beschreibst, so ein bisschen das Auffangbecken für die alten Fische der UFC. Wir haben ja ganz andere Athleten, die da in die Jahre gekommen sind, die in der Bellator-Organisation noch ihre Kämpfe machen. Also zum Beispiel Lyoto Machida fällt mir ein.
Wanderlei Silva.
Wanderlei Silva, Rampage Jackson. Und also da sind einige, die da noch so ein bisschen rumturnen. Wenn er ein gutes Angebot bekommt, wenn es finanziell interessant ist für ihn, dann könnte ich es mir schon vorstellen, dass er das macht, wobei er eigentlich finanziell ausgesorgt haben müsste, oder?
Ja, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Der hat genug verdient. Nur, ja, die UFC will ihm, glaube ich, gar keinen Kampf mehr geben. Er hatte noch einen Kampf in seinem Vertrag übrig. Also, der Kampf gegen Uriah Hall war offiziell der vorletzte Kampf auf seinem Vertrag. Aber trotzdem hat Dana White gesagt, nein, er bekommt bei uns keinen mehr. Das war der letzte UFC-Fight. Warum auch immer.
Wie fandst du Uriah Hall? Wo würdest du den positionieren? Ich meine, der will ja nochmal hoch hinaus.
Irgendwo zwischen der Top 10 und der Top 5. Aber nicht in dieser Top 5. Also, wenn ich dran denke, wie der Kampf gegen Anderson Silva aussah und mir dann denke, okay, wir hätten vor ein paar Monaten eigentlich Uriah Hall gegen Yoel Romero sehen sollen, frage ich mich echt, ob das nicht ein Mismatch gewesen wäre. Uriah Hall ist halt, es ist halt schwierig. Weil wir dürfen nicht vergessen, was für eine Legende Anderson Silva ist. Auf der anderen Seite, dass Uriah Hall sagt, er konnte Anderson Silva finishen, das konnte Adesanya nicht, deshalb will er jetzt einen Titelkampf oder sowas. Naja, ganz großes Naja.
Deswegen meine Frage. Auf der anderen Seite, er hat ja starke Phasen gehabt. Er hat zum Beispiel auch einen Thiago Santos geschlagen. Das war schon 6 Jahre her oder 7 Jahre, aber...
Naja. Nee, also ich denke nicht, dass... Ne, er ist so ein Neil Magny. Ich würde ihn so Neil Magny, ja, ne, so verliert immer die wichtigen Kämpfe und so weiter, aber gewinnt dann trotzdem andere Kämpfe. So sehe ich auch Uriah Hall.
Ich weiß gar nicht, wo er in der Rangliste auf 9 steht, da sehe ich gerade hier. Hinter ihm ist Chris Weidman. Guck mal, wer vor ihm ist. Kelvin Gastelum, Derek Bronson, Darren Till, Joel Romero, Jack Hermanson. Wird schwer für ihn, einen da zu schlagen, der noch vor ihm ist.
Ja, auf alle Fälle.
Und hinter ihm sind auch 2, 3 gute.
Ja, und gar nicht in den Rankings ist auch Shimaev, den wir nicht vergessen dürfen.
Den gibt's auch noch.
Der hat ja auch Bock.
Ne? Also da ist einiges los in der Klasse. Und trotzdem strebt Israel Adesanya nach einem Titel im Halbschwergewicht.
Ja, stimmt. Ja, das ist eine wunderbare Überleitung, denn Dana White hat nach diesem Event auf der Pressekonferenz gesagt, ja, Adesanya, der bekommt den Titelkampf gegen Jan Blachowicz. Das ist eine Überraschung, oder?
Das ist schon eine Hausnummer, aber anscheinend will UFC wirklich wieder so einen Superfight haben. Und den hätte man natürlich hier. Und Israel Adesanya würde seinen Kult- und Superstar-Status natürlich dann extrem ausbauen. Und es wäre natürlich sehr provokativ einem John Jones gegenüber, wenn er gewinnt.
Wenn er gewinnt. Der wahre Superfight ist ja gar nicht der Fight gegen Blachowicz. Der wahre Superfight, der verbirgt sich hinter dem, was danach kommt. Und zwar gehen wir jetzt davon aus, Adesanya gewinnt. Dann gibt es nur noch eine logische Konsequenz. Adesanya versus John Jones, weil John Jones will dann quasi seinen Gürtel zurückerobern, den er freiwillig abgegeben hat und so weiter. Und das ist der Superfight, das ist auch der Plan, denke ich, der UFC. Das ist einfach der Aufbau, der perfekte Aufbau für Adesanya versus Jones.
Ja, wie gesagt, sie können damit natürlich dann noch dementsprechend Druck ausüben auf einen John Jones. Aber dann hätte natürlich Israel Adesanya mehr oder weniger gleich zwei Superfights hintereinander. Dann würde er erst gegen den Champion Jan Blachowicz kämpfen. Nehmen wir mal an, er würde den Titel gewinnen. Dann wäre er Titelhalter in zwei Gewichtsklassen. Und dann wäre gleich der nächste Kampf wahrscheinlich gegen John Jones. Und das wäre dann hätten sie ihm aber eine Bahn freigemacht zum absoluten Megastar.
Oder wir machen das noch verrückter. John Jones, also Adesanya, sagen wir, Adesanya gewinnt. Dann kämpft Adesanya erstmal gegen Whittaker. Den dürfen wir nicht vergessen. Derweil gewinnt John Jones den Gürtel im Schwergewicht. Und Jones ist der Champion.
Dann haben wir zwei Athleten, die jeweils zwei Gürtel praktisch hatten oder haben und sich dann von mir aus in so einem Catchweight treffen und um diese ganzen Gürtel kämpfen. Das ist schon ein kurioses Ding. Aber ich glaube, das ist immer noch sehr weit von entfernt. Da fließt noch viel Wasser, die Fulle runter.
Ein bisschen Wunschdenken dabei, ja.
Und wahrscheinlich haben wir eher einen Impfstoff gegen Corona, als dass wir den Kampf Israel Adesanya gegen John Jones sehen. Ich denke, das wird sich lang hinziehen.
Ja, ich denke einfach, dass Adesanya nun mal auch gegen Whittaker kämpfen muss, ne? Den dürfen wir nicht vergessen.
Ja, wobei Whittaker ist ja gleich ausgekontert worden von der UFC. Man hat es ja praktisch so hingestellt, als wollte Robert Whittaker nicht gegen Adesanya kämpfen.
Ja, was ich nicht verstehe. Aber gut.
Keine Ahnung, ja. Warum sie das so haben oder warum sie das so darstellen, als wollte er nicht. Ich glaube schon, dass Robert Whittaker definitiv den Kampf gegen Israel Adesanya will.
Na klar, gar keine Frage.
Das andere wäre ja Bullshit. Warum sollte er den Kampf nicht wollen? Kann ich also die UFC da nicht so richtig verstehen, wenn man da sagt, ja, Robert Whittaker will nicht. Also komisch.
Ja, sonst wäre er auch nicht so aktiv. Kämpft gegen Till, kämpft gegen Cannonier. Der hat Bock. Aber da müssen wir einfach abwarten, was die Zukunft bringt. Apropos Light Heavyweight. Ja, John Jones ging hoch, ja, Adesanya trifft jetzt auf Jan Blachowicz, aber wir haben doch am Wochenende sogar einen Number-One-Titel-Contender-Fight, oder?
Ja, eine Bombenüberleitung. Da haben wir also einen Kampf, auf den ich mich richtig freue.
Richtig freue.
Und das aus verschiedenen Gründen. Wobei der Co-Main-Event mit deinem Lieblingskämpfer oder einem deiner Lieblingskämpfer natürlich auch ein Kracher ist.
Andrei Arlovski.
He is back.
Ja, Andrei Arlovski, der kämpft so oft, der war nie weg. Der gibt keine Comebacks. Der kämpft durchgehend. Ja, nee, finde ich geil. Arlovski, ja, das Problem ist, ich habe da eine kleine Doppelmoral. Ich sage auf der einen Seite, Anderson Silva soll zurücktreten, Andrei Arlovski, wow, nice, weißt du, Arlovski ist halt Arlovski. Ja, der ist aber auch keine 45, oder? Wie alt ist denn der? Ist er nicht 38 erst oder sowas?
41 ist der.
Wie alt?
41.
Ja, da hat er ja noch 4 Jahre, bis ich mich darüber beschweren darf.
Ja, der Mann ist halt auch eine Kampfmaschine. Ich meine, wie lange der jetzt schon dabei ist, der war ja auch seit 2000 ist der in der UFC. Überleg mal, 20 Jahre ist der jetzt in der UFC. Wir wollen den Zuhörern jetzt nicht erzählen, wie alt du bist, aber seit 20 Jahren kämpft er in der UFC. Das
da, war ich, da war ich zwei. Das musst du dir mal vorstellen.
Der war gigantisch. Der war zwischendurch mal raus, dann hat er überall mal gekämpft, dann war er mal bei Elite, bei Strikeforce, dann ist er wieder zurückgekommen, dann war er wieder, also der hat ja überall schon gekämpft. Unglaublich, aber 2000 hat er den ersten Kampf gemacht in der UFC. Krass, oder?
Hat auch gar nicht so schlecht gekämpft in seinen letzten Kämpfen. Also knappe Siege, knappe Niederlagen und so weiter, fand ich nie schlecht. Arlovski hat es noch drauf. Er hat es nicht mehr drauf, wenn wir darüber reden, wo er Champion oder sowas, klar, aber er hat es noch drauf. Das Schwergewicht ist nicht so stark besetzt. Andrzej Arlovski kann da mit den meisten Jungs mithalten. Ja, ansonsten Main Event. Thiago Santos gegen Glover Teixeira. Thiago Santos ist endlich wieder zurück. Ja?
Ja, ich wollte nicht ins Wort fallen, entschuldige.
Ja, alles gut. Alles gut. Nee, Thiago Santos endlich wieder zurück nach gefühlt 10 Verletzungen aus seinem Kampf gegen John Jones. Glover Teixeira auf der anderen Seite, den haben viele schon abgeschrieben. Da haben auch viele gesagt, ne, Thema Alter. Ne, du ja. Hattest schon ein bisschen älter und so weiter. Und auf einmal prügelt der Anthony Smith die Zähne aus dem Mund, während die gekämpft haben.
Ja, genauso alt wie Andrzej Arlovski, 41 Jahre alt. Aber der hat jetzt auch wieder 4 Kämpfe hintereinander gewonnen und hat starke Gegner eigentlich geschlagen. Viel jüngere, aufstrebende Athleten, wie der Anthony Smith ist einer davon. Und jetzt letztens haben wir erst gesehen, hier Kudelapa hat er geschlagen, dominant geschlagen mit Submission. Also der hat immer noch Gas im Tank. Also ich würde den nicht unterschätzen. Und das wird kein einfaches Comeback, nennen wir es mal Comeback für Thiago Santos, nach so schweren Verletzungen und nach über einem Jahr Kampfpause wieder zurückzukommen. Wobei ich froh bin, dass er überhaupt zurückkommt. Ich hatte zwischenzeitlich schon mal Angst, dass seine Karriere zu Ende ist. Wobei ich mir jetzt auch noch nicht sicher bin, ob er topfit ist. Ich habe so ein bisschen die Angst wie bei Cain Velasquez, wo auch mehrfach Verletzungen da waren und wo wir uns dann alle gefreut haben, dass er endlich zurück ist. Und als er dann im Käfig war, hat man halt gesehen, dass einen echten Fight die Knochen doch nicht mehr aushalten. Im übertragenen Sinne die Knochen, das war natürlich Sehnen, Bänder etc., schon klar. Und dann war der Kampf wieder ganz schnell vorbei, als das Knie zum 100. Mal verdreht wurde. Und bei Thiago Santos ist es ja auch so, der hat lange Zeit beim Militär gedient, war in so einer Spezialeinheit, der ist aus Hubschraubern rausgesprungen und Fallschirmsprünge gemacht und hin und her. Ich will nicht wissen, wie dem seine Knie und Fußgelenke aussehen. Ich hoffe, die Knochen halten. Ich hoffe es für ihn. Ich würde es ihm wünschen, dass er aber auf dem Niveau in so einer Gewichtsklasse mit so Verletzungen zu kämpfen, die er bisher hatte, ich habe da meine Sorge, dass es funktioniert.
Schauen wir mal. Können wir nur hoffen, dass er wirklich fit ist und gesund ist? Weil, ja klar, Cain Velasquez damals gegen Francis Ngannou, plötzlich ist sein Knie weggeknackt und hat sich verabschiedet. Man dachte zuerst, er wäre ausgenockt worden, aber nee, das war sein Knie.
Ja, war sofort der Griff ans Knie und ich habe das noch vor Augen. Und wie gesagt, viele Kämpfer sind nie so richtig zurückgekommen. Gibt natürlich auch einige, die haben es geschafft. Ganz klar, auch ein Conor McGregor war mal schwer verletzt. Der hatte, glaube ich, auch einen Kreuzbandriss im Knie. GSP hatte einen Kreuzbandriss im Knie. Aber es gibt auch andere, wo es halt nicht so richtig funktioniert hat, die nach ihren Verletzungen nicht mehr so richtig zurückgekommen sind. Wie heißt der eine, der jetzt moderiert? Dominic Cruz.
Oh ja.
Auch immer viele Verletzungen gehabt und nach den Verletzungen ist er nie wieder so richtig in die alte Form gekommen, die er damals mal hatte. Er konnte zwar wieder kämpfen, aber er konnte nicht an die alte Form anknüpfen. Man weiß halt auch nie, wenn du die Verletzung im Kopf hast, ob du vielleicht nicht doch mit angezogener Handbremse ein bisschen kämpfst, welche Probleme du im Training hast. Und Thiago Santos ist mit 36 jetzt halt auch nicht mehr der Allerjüngste. Das heißt, jetzt hinten raus kommen dann eher die harten Jahre, wenn man so älter wird, so ab Ende 30 bis Anfang 40, da denkt man, man ist noch frisch, man kann noch volle Pulle, aber die meisten können halt nicht mehr so volle Pulle in dem Alter. Und das kann ja halt dann auch zum Verhängnis werden. Aber wart was ab, am Wochenende werden wir sehen, wie der ganze Kampf ausgehen wird. Schwer, da eine Prognose abzugeben. Ganz, ganz schwer. Ich finde beide Athleten sehr gut. Rückenwind hat halt Glover Teixeira jetzt. Thiago Santos wird es da ein bisschen schwieriger haben, gerade vom Kopf her. ziemlich ausgeglichene Sache. Vom Gefühl her würde ich vielleicht sogar auf Glover Teixeira setzen.
Oh, ich sage vierte Runde TKO für Thiago Santos.
Ich halte mal dagegen.
Schauen wir mal. Gut. Matthias, gibt es noch irgendwelche Themen, die wir besprechen sollten? Wir hatten jetzt Light Heavyweight.
Auf alle Fälle sollten wir nochmal... Ach so, genau, wir hatten ja einen Titelkampf am Wochenende bei der Bellator.
Ach.
Von zwei guten Kämpfern.
Genau.
Lima versus Gegard Mousasi, oder?
Genau, Mousasi, einer der ehemaligen Fighter der UFC, auch einer der Top-Leute damals. Ich glaube, der war Platz 3 in den Rankings, als er zu Bellator gegangen ist, ne? 3 oder 4 war er?
So, die Zahlen, die hast du meistens besser im Kopf als ich, aber der hatte eigentlich einen richtig guten Stand in der UFC und war dann damals für mich überraschend, dass er gewechselt hat. Aber jetzt ist er in der UFC im Superstar.
Bellator.
Hat jetzt 2 Titel inne, also hat seinen Job da gut gemacht. Hast du den Kampf gesehen? Hast du Zeit gefunden dafür?
Nee. Also ich wollte es mir anschauen. Das Problem ist, ich schaue dann immer auf Twitter und ja, dann werde ich immer gespoilert. Und mich stören diese Spoiler. Ich weiß, viele Zuschauer wissen, wie das ist, wenn sie von meinen Titeln manchmal gespoilert werden. Da ist der Reiz schnell weg, wenn ich höre, Mousasi hat da eindeutig gewonnen, zum Beispiel. Wo es heißt, ja, Lima braucht jetzt ein Finish, um diesen Kampf noch zu gewinnen. Ja, dann ist ein bisschen der Reiz weg, die Spannung, das Feuer. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja. Wobei ich sagen muss, so die richtigen Highlights haben in dem Kampf gefehlt. Also so wirklich hat es mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Es war zwar irgendwie alles ziemlich dominant und gut, was Mousasi da gemacht hat, aber so die richtige Action, so, ich war nicht so gefesselt von dem Kampf, sorry. Aber ist nun mal so gewesen. Aber die haben jetzt am Donnerstag schon wieder ihre nächste Veranstaltung und da bin ich eigentlich auch drauf gespannt, weil da haben wir auch wieder einen Topfighter von der UFC, der gewechselt hat in die Bellator, Corey Anderson.
Oh, ja.
Und der kämpft gegen einen meiner Lieblingskämpfer, Melvin Manhoff. Den sehe ich unheimlich gerne. So ein kleiner, bulliger Typ, der auch beim K1 früher mitgekämpft hat. So eine Maschine, der immer nach vorne marschiert und immer Vollgas gibt. Mal kämpft er und verliert durch K.O., mal kämpft er und gewinnt durch K.O., aber der Typ gibt immer Vollgas. Also kein langweiliger Fighter und da bin ich mal gespannt, wie Corey Anderson sich da positionieren wird. Der kommt ja schon aus einer anderen Liga. Das wird ganz interessant zu sein, sehen zu sein, wie der sich in der Bellator durchsetzt. Also auf alle Fälle, der ist ja noch kein Rentner gewesen und ist wirklich mal noch ein frischer Athlet, der zu Bellator gewechselt hat. Das könnte ganz interessant werden. Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen.
Ja, da dürfen wir uns doch freuen. Bellator, das werde ich mir auch anschauen. Ich sag's dir, Matthias, nächste Woche reden wir darüber und ich habe ihn mir angeschaut, den Kampf.
Melvin Manhoff, genau, und Corey Anderson. Ja, und was ich auch ganz interessant fand die Woche, was du mit Sicherheit schon in deinen YouTube-Videos bearbeitet hast, waren die Aussagen von Conor McGregor. Also so fast schon bodenständig und reflektiert.
Reflektiert.
Hat selten gehört, oder?
Absolut. Also, ja, du hast ja gesagt, Khabib ist der beste Grappler. Und ja, er hat zwar gesagt, er hat die Antwort drauf, aber konzentrieren wir uns lieber darauf, dass Conor McGregor ihm da quasi Props gegeben hat. Und ja, nee, toll. Also, interessant. Klar, sorgt auch für Gesprächsstoff. Haben die Leute sich gerne angeschaut. Gab viele Meinungen dazu. Spannend anzusehen.
Ja, aber es waren eigentlich realistische Einschätzungen, die er da von sich gegeben hat. Auch kein Hate, auch keine bösen Worte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Mhm.
Und natürlich muss er ja sagen, er hat das Kryptonit gegen Superman Khabib. Wie dumm wäre er, wenn er sagen würde, ja, ich weiß auch nicht, wie ich gegen ihn gewinnen soll. Mhm. Natürlich muss sagen. Aber ich finde, er ist sehr fair in der Analyse umgegangen und hat ja auch wirklich gesagt, was das für Top-Fighter sind, die er da beschrieben hat, oder?
Ja, oder dass er sagt, Tony Ferguson ist der meist unterschätzte Kämpfer der UFC. Spannend.
Ja, definitiv. Definitiv. Also war eigentlich der alte Conor, so wie wir ihn mögen, mal nicht mit Suff und Druff, sondern wirklich, ja, sondern wirklich ein vernünftiges Ding, was er da von sich gegeben hat. Und da bin ich halt jetzt wirklich mal gespannt, ob es zum Kampf kommt. Conor gegen Dustin im Januar nächsten Jahres. Jetzt gehen ja schon wieder die Gerüchte um, dass er vielleicht doch eher gegen Gaethje kämpft. Ich weiß nicht, auf welchem Stand bist du jetzt aktuell?
Dana White meinte, soweit er weiß, ist der Kampf unterschrieben gegen Poirier.
Ja, vom Prinzip her ist der Termin ja gesetzt, ne?
Ja.
23. Januar.
Ist nice, da freue ich mich.
Ja, natürlich. Nur was wir jetzt noch nicht wissen ist, wird es ein Titelfight?
Nee. Nee. Khabib bleibt der Champion, hat Dana White gesagt.
Ja, aber wenn er zurückgetreten ist, kann er nicht Champion sein. Ja,
aber er geht davon aus, dass Khabib nochmal kämpft.
Ja, kann sein, oder?
Er geht halt davon aus, dass Khabib nochmal kämpft, ne? Und lässt ihm deshalb noch ein bisschen Zeit.
Interessant. Na gut, lassen wir es auf uns zukommen. Wir werden mit Sicherheit früher oder später darüber berichten. Jo. Freuen wir uns auf ein Comeback von Santos am Wochenende. Und denke mal, dann haben wir die wichtigsten Sachen besprochen, ne?
Jo, dann Matthias, danke ich dir wie jede Episode fürs Dabeisein und würde sagen, Schlusswort, das gehört ganz dir.
Ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörer nicht von diesem, ja, man nennt es ja mittlerweile Lockdown-Light betroffen sind. Ich hoffe, dass es euch allen da draußen gut geht, dass ihr halbwegs uneingeschränkt euer Leben leben könnt. Ansonsten Kopf hoch, das ist auch das, was im Moment nur mir übrig bleibt. Irgendwann wird es dann auch wieder besser werden und dann schauen wir positiv nach vorne. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr uns weiterhin supportet, uns als Zuhörer treu bleibt und natürlich auch bei unserer nächsten Folge wieder einschaltet, wenn der Carsten und ich hier zusammen am Talken sind. Auch an dich vielen lieben Dank, Carsten. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Vielen Dank und bis bald.